wissen noch nicht mal, wer die reichsten Familien in Deutschland sind. Wir wissen überhaupt nicht, was die mit ihrem Geld machen.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wie fühlt es sich wohl an, wenn man über Nacht zur Millionärin oder zum Millionär wird? Ist man dann wirklich sorgenfrei? Sebastian Klein hat genau das erlebt. Mit der Gründung seines Startups Blinkist wurde er reich. Und zwar so reich, dass er irgendwann beschloss, sogar 90% seines Vermögens wieder abzugeben. Nicht aus einer spontanen Laune heraus, sondern weil er fest davon überzeugt ist, extremer Reichtum ist kein privates Privileg, sondern ein gesellschaftliches Problem. Wenn die reichsten 5% nämlich mehr besitzen als die restlichen 95% zusammen, dann beeinflusst das nämlich nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern auch unsere Demokratie. Sollte extremer Reichtum deshalb ganz verboten sein oder ließe sich das Geld irgendwie anders umverteilen? Theoretisch ginge das. Warum das in der Praxis aber scheinbar schwierig ist, darüber habe ich mit Sebastian gesprochen. Talking about money. Falls ihr mich und meine Arbeit hier supporten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder PayPal tun. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Sebastian, hi, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Sebastian, du hast ja vor gut 2 Jahren 90% deines gesamten Privatvermögens gespendet. Und deswegen würde mich zu Anfang interessieren, gibt es auch mal Momente, in denen du das so ein klitzekleines bisschen bereust?
Die gibt es auf jeden Fall. Also ich glaube, so sind wir ja alle, dass man Sachen entscheidet, die man irgendwie richtig und sinnvoll findet. Und dann hat man aber auch ab und zu mal einen vielleicht ein bisschen schlechteren Tag oder so, wo man das dann nochmal in Frage stellt. Und ich habe die schon auch, diese Tage, wo ich denke, ach, wäre es jetzt nicht doch ein bisschen bequemer, noch ein bisschen mehr Geld rumliegen zu haben, um damit irgendwelche schönen Sachen zu kaufen.
Was war denn so der letzte Moment? Gab es da irgendwas Bestimmtes, wo du dachtest, boah, jetzt ein... Weiß ich nicht. Jetzt ein Rolls Royce kaufen wahrscheinlich eher nicht.
Ja, das genau. Solche Wünsche habe ich nicht. Bei mir wäre es, wenn dann eher so ein, ich sage mal, ein Häuschen am Meer, glaube ich, wäre so der luxuriöseste Wunsch, den ich mir irgendwann mal vielleicht erfüllen möchte. Ich hatte aber total pragmatisch einfach in den letzten 12 Monaten hatte ich mehrfach so Momente, wo einfach ungeplante hohe Kosten auf mich zugekommen sind, wo ich dann gemerkt habe, oh, jetzt ein bisschen mehr Rücklagen zu haben, würde das auf jeden Fall einfacher machen. Genau, das kennen vielleicht auch viele, dieses, wenn auf einmal dann eine unerwartet hohe Rechnung kommt und man denkt sich, das wäre jetzt bequem, ein bisschen größeres Polster zu haben.
Das Ding ist ja auch, du warst ja nicht immer sehr reich, sondern mit Anfang 30 auch mal ziemlich pleite, soweit ich das in deinem Buch gelesen habe, als nämlich dein erstes Startup gescheitert ist. Und ich frage mich, ob sowas nicht auch prägt. Also in dem Sinne, dass man nach so einer Erfahrung eben vielleicht auch mehr Sicherheit braucht. Und genau das gibt Geld ja bis zu einem gewissen Grad.
Ja, total. Also ich bin einerseits aufgewachsen irgendwie mit so einem unbewussten Wissen, dass Geld irgendwie jetzt nie so ein existenzielles Problem sein muss. Also diese Erfahrung, dass man vielleicht wirklich Angst hat, seine Wohnung nicht mehr bezahlen zu können oder nicht zu essen zu kaufen, also dafür komme ich aus zu privilegierten Verhältnissen. Ich wusste immer, dass meine Familie im Zweifelsfall mir helfen kann. Ich war dann trotzdem immer pleite. Also ich habe das auch als Teenager immer geschafft, mein Geld schon am liebsten einen Monat vorher auszugeben, bevor ich es hatte so. Und wenn ich irgendwie Ferienarbeit gemacht habe, was verdient habe, wusste ich auch schon genau, wofür ich es ausgebe. Und dann war wieder sofort alles weg. Und ich habe auch dann jetzt, ich sag mal, am Anfang meiner unternehmerischen Laufbahn auch immer halt, also wirklich einfach alles investiert, auch in meine Ideen, an die ich dann natürlich selbstbewusst geglaubt habe. Genau, und dann hat das halt die ersten Jahre immer überhaupt nicht geklappt. Und dann war ich ja so bis ungefähr Anfang, Mitte 30, echt immer doch ziemlich pleite. Und dann, das hat sich sehr gut angefühlt, auf einmal dann ein paar hunderttausend Euro auf dem Konto zu haben und diese Sorgen nicht mehr zu haben.
Und wo ist es dann gekippt? Also ab welchem Punkt war bei dir oder war für dich klar, okay, das ist jetzt zu viel? Weil es gibt ja, das Interessante ist, es gibt ja sehr viele, doch sehr, sehr reiche Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube, die wenigsten, also du bist da schon eher, also nicht kein Unikat, aber es gibt nicht so viele Menschen, die, glaube ich, ihr Privatvermögen zu so großen Anteilen dann spenden.
Ich glaube, es gibt so Fälle, über die auch gar nicht so viel geredet wird, wie also Jeff Bezos einer der gierigsten Männer der Welt. Seine Ex-Frau gibt ja, glaube ich, jetzt von dem, was sie da aus der Scheidung bekommen hat, den größten Teil an Non-Profit. Da wird erstaunlich wenig drüber geredet. Das würde mich auch eigentlich mal interessieren, da mehr, noch viel mehr drüber zu erfahren, wie die so tickt. Genau, und ich glaube, also um in diesem Spiel mitzuspielen, überhaupt so wahnsinnig reich zu werden, glaube ich, muss man einfach, also wirklich, gierig ist so ein hässliches Wort, aber es geht ja darum, einfach alles für sich zu wollen und nichts zu teilen. Also Gier und Geiz sind einfach wichtige Persönlichkeitsmerkmale, glaube ich, die man braucht, um sehr, sehr reich zu werden oder auch zu bleiben. Und ja, ich glaube, das hindert dann viele Menschen daran. Und ich will jetzt auch nicht in so ein Bashing verfallen, aber ich glaube, wenn du, das habe ich jedenfalls auch an mir gemerkt, wenn man dann immer reicher wird und auf einmal die Möglichkeit sieht, dann noch reicher zu werden und andere Leute sieht, die noch reicher sind, und dann kommt man ja vielleicht auch, bei mir war das jedenfalls so, in so ein bisschen wie so ein Wettbewerb rein, dass man denkt, das ist jetzt irgendwie das Wichtigste auf der Welt, dass man noch reicher wird und reicher als andere. Und das fand ich total schrecklich, das so an mir zu beobachten, dass das ein bisschen angefangen hat. Und ich habe dann aber irgendwann auch gemerkt, so, naja, mit so ein paar Millionen bist du ja so weit weg von den wirklich reichen Leuten, dass man dieses Spiel sowieso nie gewinnen kann. Also man wird immer jemanden finden, der noch 100-mal, 1000-mal reicher ist, und das wird sich dann immer entsprechend auch schlecht anfühlen.
Woher wusstest du denn, wie viel Geld du behalten willst? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Du hast ja, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich glaube 5 Millionen waren es, die du durch ja den Verkauf dieser Anteile dann letztlich besessen hast. Und hast ja eben, wie gesagt, 90% davon gespendet. Woher wusstest du, das ist jetzt die richtige Summe? Also du hast, glaube ich, 500.000 behalten, richtig?
Ja, ich hatte damals für mich einfach überlegt, was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen? Also wie viel Geld ist nötig, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin für alles, was da kommen kann, einigermaßen abgesichert? Manche Leute fragen jetzt auch, wieso hast du denn jetzt nicht noch eine größere Summe gewählt? Davon kann man sich doch gar nicht jetzt irgendwie eine Riesenimmobilie kaufen oder sonst was. Und ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt ja noch nicht unendlich alt. Also ich dachte schon, okay, ich bin super privilegiert. Ich kann immer für meine Arbeit gutes Geld bekommen. Und ich will auch gerne arbeiten und will für meine Arbeit bezahlt werden. Also ich habe jetzt nicht das Bild, dass ich irgendwie nie wieder arbeiten muss und irgendwo rumsitzen und von Ersparnissen leben. Und ich hatte auch das Gefühl, also das, was ich auch immer irgendwie kritisiere, dass Menschen, die sich brüsten damit, Unternehmerer zu sein und super erfolgreich und super wertvolle Skills haben, dass die dann so ein Riesenvermögen brauchen, um sich sicher zu fühlen, das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Also ich dachte mir, wenn irgendjemand sich auch mit einer jetzt nicht ganz so riesig großen Summe sicher fühlen sollte, dann doch so jemand wie ich, der super privilegiert ist und sich immer wieder was aufbauen kann.
Gibt es überhaupt eine gesunde Menge an Vermögen, also quasi eine Summe, die Freiheit gibt, aber eben vor allem auch nicht korrumpiert? Oder würdest du sagen, jede Form von Reichtum ist toxisch?
Na, ich bin schon der Meinung, es gibt so einen Bereich, in dem man sich frei fühlen kann. Also für mich ist es jedenfalls so. Also nach unten hin abgesichert zu sein, zu wissen, Geld ist nie der Grund, warum wichtige Sachen nicht stattfinden können. Das ist was mir für mich selber wichtig ist und was ich mir auch für möglichst viele andere Menschen wünsche. Und also ich habe für mich gemerkt, dass es dann irgendwann zu viel wird, dass dann Geld einfach zu viel Raum einnimmt, auch zu viel, also auf einmal dann anfängt, oder dass es für mich anfängt, dass ich mich mehr über Geld definiere, als ich es eigentlich will. Und ich finde noch wichtig dazu zu sagen, ich glaube, da in so total absoluten Summen zu sprechen, ist gar nicht so einfach, weil es hängt ja auch immer zusammen. Also in der Gesellschaft, wo die einen immer reicher werden und dann zum Beispiel mit Immobilien spekulieren und dafür sorgen, dass die Immobilienpreise immer teurer werden oder ihre Dividenden über Aktien an Unternehmen verdienen, die unsere Produkte herstellen. Das heißt, wenn die Dividende kommen soll, müssen die Produkte immer teurer werden. Ja, das hängt also zusammen. Also in der Gesellschaft, wo die Unterschiede sehr groß sind, ist es dann auch so, dass, ich sag mal, ein kleines Vermögen auch natürlich schnell weniger wert ist, weil andere eben noch reicher werden, die Preise nach oben treiben und so weiter. Deswegen ist es für mich ein weiterer Grund, warum die Unterschiede einfach nicht so groß sein sollten in der Gesellschaft, weil wenn Einzelne so wahnsinnig reich werden, hat das sehr, sehr viele negative Effekte für uns alle.
Theoretisch gibt es ja von der Regierung quasi ein Konto, auf dem jeder Geld überweisen kann, einfach so. Und du hast dich ja aber dagegen entschieden, dein Geld auf dieses Konto zu überweisen, sondern du hast es gespendet, wo ja quasi eigentlich du selber wieder entscheidest, wo dieses Geld hineinfließt. Wäre es nicht neutraler und damit vielleicht sogar besser gewesen, im Sinne der Demokratie, das Geld einfach an den Staat zu geben?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also genau, weil an den Staat geben ist das eine. Da wäre jetzt so eine Summe wie meine, also könnte man vielleicht sagen, macht das jetzt so einen riesengroßen Unterschied. Aber klar, hast du recht, eigentlich, wenn man immer sehr für den Staat argumentiert, dann ist es natürlich ein total legitimer Weg. Und also ich habe auch drüber nachgedacht, ich habe es nicht ernsthaft in Betracht gezogen, aber ich habe es schon in Betracht gezogen. Was ich toll finde, ist, was jetzt zum Beispiel Marlene Engelhorn gemacht hat mit einem gewählten Bürgerinnenrat oder einem repräsentativ gezogenen Bürgerinnenrat, die dann das Geld verteilt haben. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, einfach zu viel so eigenen unternehmerischen Gestaltungswillen noch hatte. Und also mir ist total bewusst dabei, dass natürlich dann wieder das Problem ist, das meiste Vermögen ist bei reichen, bei älteren weißen Männern oder weißen Männern in einem gewissen Alter. Das heißt, dann laufe ich Gefahr, das wieder zu reproduzieren, weshalb es mir wichtig war, jetzt zu sagen, okay, die Entscheidung, was mit dem Geld passiert, die treffe ich aber nicht allein, sondern zumindest mit einem Team, das ein bisschen mehr die Gesellschaft repräsentiert, als wenn es jetzt nur ich bin.
Weil das Ding ist ja natürlich, man schließt ja immer oder man geht ja davon aus, dass man selber die guten Absichten hat. Und die Frage ist ja, ist es dann genauso legitim, wenn ein sehr vermögender Mensch eben Spenden an Parteien, das kann ja auch durchaus die AfD sein, abgibt. Letztlich, also Philanthropie, wie es dann ja wie genannt wird, frage ich mich einfach, wie gut ist das? Also ich weiß nicht, du hast es bestimmt auch mitbekommen, nachdem Trump angekündigt hat, dass er aus dem Pariser Klimaabkommen wieder austritt, hat sich eben der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg gemeldet und er will eben diese Lücke von sage und schreibe 200 Millionen Dollar möchte er gerne zahlen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich dazu kommen wird, aber da frage ich mich, zeigt das nicht, das ist natürlich an sich eine gute Sache, dass das Klimaabkommen damit weiter unterstützt wäre, aber zeigt das nicht, dass Superreiche inzwischen ganze Staaten ersetzen und damit eben noch mehr Macht bekommen?
Das ist eine Katastrophe. Also so weit hätte es eigentlich nie kommen dürfen, dass einzelne Menschen so reich und mächtig sind, dass sie mit Staaten konkurrieren können. Ich meine, Bill Gates ist da ja auch so ein Beispiel, dass da ein Mann sich überlegen kann, welche Krankheiten bekämpft werden und welche nicht. Das ist ja auch alles andere als demokratisch. Und also ich bin auch der Meinung, in der wirklich funktionierenden Demokratie sollte es keine Philanthropie geben. Und gleichzeitig, wenn das Vermögen einigermaßen gleich verteilt ist, dann haben ja auch alle viel eher die Möglichkeit, demokratisch sich zu überlegen, spende ich der Partei 20 Euro oder der oder dies oder das. Also das Problem wird auf jeden Fall kleiner, wenn die Ungleichheit kleiner ist. Und jetzt gerade ist es halt, weil die Vermögen so unfassbar konzentriert sind, weil in Deutschland ein paar tausend Familien ein Fünftel von allen besitzen, haben diese Familien natürlich auch die Möglichkeit, Politik massiv zu gestalten und die Gesellschaft zu gestalten. Also das ist ein Riesenproblem. Also und ich bin natürlich auch, ich kritisiere hier ein Problem, das wir strukturell haben, ich bin natürlich auch ein Stück weit immer Teil dieses Problems. Also wenn ich Philanthropie mache, ist es auch ein Stück weit undemokratisch. Man kann dann versuchen, es besser zu machen, aber genau wie du sagst, denkt ja jeder immer, dass er die besten Absichten hat. So geht's mir natürlich auch und so geht's wahrscheinlich auch dem Milliardär, der dann irgendwie Julian Reichelt finanziert. Wobei das jetzt schwer vorstellbar ist, dass der denkt, dass er damit was Gutes tut.
Ja, man glaubt natürlich schon immer, dass man auf der richtigen Seite steht. Ich finde es auch wahnsinnig interessant. Also es gibt ja jetzt schon, eigentlich schon seit Jahren, Debatten darüber, wie viel Reichtum eine Gesellschaft eigentlich verträgt. Da bist du ja auch nicht der Erste, der ein Buch dazu schreibt. Aber interessant dabei ist ja auch immer wieder, welche Rolle dabei unser Verständnis von Leistung spielt. Was würdest du denn sagen, wenn Menschen argumentieren, dass sie sich eben ihren Reichtum hart erarbeitet haben durch Leistung und es ihnen deshalb eben auch zusteht, so viel zu besitzen?
Ja, es ist ja in Deutschland wirklich sehr, sehr schwierig, aus Arbeiten Vermögen aufzubauen. Also die meisten Menschen, die sowas sagen, haben ja wirklich ihr Vermögen aus Erbschaft, Investition, Spekulation oder eine Mischung aus allem sich aufgebaut. Weil es ist ja so, wenn ich wirklich durch Arbeit ein Einkommen erziele, das wird ja relativ hoch besteuert. Also da muss ich ja wirklich schon sehr viel verdienen, um dann was aufzubauen. Und es wird immer gern über Einkommen geredet, aber ich glaube vor allem, weil das eine gute Nebelkerze ist, um die eigentliche Diskussion nicht führen zu müssen, weil die Ungleichheit in Deutschland ist viel, viel extremer bei Vermögen und nicht bei Einkommen. Bei den Einkommen sind wir gar nicht so auffällig im internationalen Vergleich. Bei den Vermögen sind wir halt so ungleich wie Länder wie Saudi-Arabien und sehr nah an den USA. Das muss man sich immer klar machen. Und bei den Einkommen durch die progressive Besteuerung, die auch meiner Meinung nach noch progressiver sein könnte, aber das ist jetzt eher eine Kleinigkeit, aber durch die progressive Besteuerung findet ja auch eine Umverteilung statt. Das ist beim Vermögen überhaupt nicht gegeben. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland über Leistungen, Leistungsträger sprechen, also Männer wie Friedrich Merz meinen darunter ja eben nicht jemanden, der mit seiner Arbeit viel Verantwortung trägt oder die und eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft leistet, sondern gemeint sind damit zum Beispiel Erben, die ein Unternehmen erben, ne, die dann einfach reich sind und dann immer sagen können, ich schaffe hier Arbeitsplätze, ich finanziere Investitionen. Wenn man dann genauer hinguckt, wie das eigentlich ist mit den Arbeitsplätzen und den Investitionen, dann sieht es meistens ganz anders aus. Aber dieser Begriff des Leistungsträgers wird meiner Meinung nach total missbraucht. Also genau wie Freiheit auch in der politischen Diskussion, finde ich, total missbraucht und durch den Kakao gezogen wurde. Es gibt ganz viele Begriffe, die wir uns da zurückerobern müssen, meiner Meinung nach.
Würdest du sagen, dass dann auch quasi in Deutschland geht ja so ein bisschen dieses über Geld spricht man nicht, dass das so ein bisschen auch darauf fußt, dass eben Vermögen eigentlich nie eine Einzelleistung ist und damit aber die Menschen ja irgendwie eine Rechtfertigung für sich brauchen für den Besitz dieses Reichtums, also dass sozusagen, wenn man darüber spricht, ja auch viel offenbart wird, was eigentlich die Ursächlichkeit für diesen großen Besitztum ist?
Genau, also das ist wirklich so eine Volksweisheit, die meiner Meinung nach genau ins Gegenteil verkehrt werden müsste. Also wir sollten möglichst viel über Geld sprechen, dann wird ein Schuh draus. Und ich glaube, das menschliche Gerechtigkeitsempfinden ist ja wirklich ein starkes Korrektiv, aber es funktioniert halt nur, wenn wir auch wissen, was los ist. Und dieses, wir reden nicht über Geld und in Deutschland führt es ja so weit, wir wissen noch nicht mal, wer die reichsten Familien in Deutschland sind. Wir wissen überhaupt nicht, was die mit ihrem Geld machen. Na, und dann können wir auch überhaupt nicht drüber reden und uns ein Bild davon verschaffen, ob wir das so gerecht finden, wie es ist. Jetzt beim Thema Vermögensungleichheit kommt noch dazu, dass die meisten Menschen sich auch, wenn sie es wissen, gar keine Vorstellung davon machen können, wie extrem die Ungleichheit eigentlich ist. Weil für die meisten Menschen ist jemand mit 5 oder 10 Millionen Euro ist super reich und dann 5 oder 10 Milliarden Euro ist irgendwie reicher, aber man kann sich nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Und also ich finde da immer wichtig, sich klarzumachen, wir sind in Deutschland ja viel näher an diesem Extrem, wo eine Person alles besitzt und alle anderen nichts, als an so einer Verteilung, wo alle ungefähr gleich viel besitzen. Und ich glaube, die meisten Menschen machen sich das einfach nicht bewusst, weil sie sich nicht vorstellen können, was es bedeutet, Milliardär zu sein. Und vielleicht noch ein Gedanken dazu. Auch, also ich ärgere mich in der politischen Diskussion jetzt gerade wieder sehr darüber, dass halt viel mehr auf die Schwächsten draufgehauen wird. Also dann wird behauptet, dass irgendwelche Bürgergeldempfängerinnen oder Migranten, dass man da irgendwie noch Geld holen könnte. Und ich glaube, ein Grund, warum Politiker sich darauf stürzen und nicht auf die Vermögenskonzentration am anderen Ende der Verteilung, liegt halt auch darin, weil Menschen sich was drunter vorstellen können. Also wenn, dass jemand 1000 Euro Bürgergeld zu viel bekommt, da kann jeder sich was drunter vorstellen, findet jeder gleich ungerecht oder viele jedenfalls, dass irgendjemand Milliarden erbt und die irgendwie steuerfrei aus der einen Generation die nächste übertragen werden, ist halt super weit weg. Also es ist schwieriger, sich drüber zu empören.
Aber eigentlich ist es doch irgendwie krass. Also ich meine, wenn wir hören, dass die reichsten 5% mehr besitzen als die restlichen 95%, dann müssten wir doch eigentlich ständig auf die Barrikaden gehen. Also du hast eben schon gesagt, so dass wir uns das häufig nicht vorstellen können. Aber wieso gibt es eigentlich gefühlt so wenig Widerstand?
Also diese Frage stelle ich mir auch. Also ich denke auch, eigentlich müssten jede Woche Millionen Menschen auf die Straße gehen und das einfordern, dass wir das endlich gerade rücken. Und es wurde halt sehr wenig Politik damit gemacht die letzten Jahrzehnte, muss man ehrlich sagen. Es haben sich irgendwie, hat sich keine Partei so richtig rangetraut an dieses Thema. Es ist dann, wenn überhaupt, mal kurz im Wahlkampf aufgetaucht, aber dann spätestens danach dann nicht mehr. Und ich glaube, dass es auch da wieder schwierig ist, für die meisten Menschen diesen Zusammenhang herzustellen. Also, dass ich vielleicht als Durchschnittsverdiener 500 Euro mehr netto auf dem Konto haben könnte und die Schulen, in die ich meine Kinder schicke, sind besser und die Bahn funktioniert, wenn nicht die Milliardärserben unversteuert ihr Geld weiter vererben würden. Also ich glaube, meistens werden diese Sachen immer so getrennt betrachtet. Man sieht, wie viel man selber zahlt an Steuern und Abgaben. Man sieht, dass die Schulen vergammeln und man hört vielleicht auch mal, dass irgendwo jemand keine Steuern bezahlt. Aber ich glaube, dieser Zusammenhang muss halt klar werden und dann hoffe ich, dass Leute sich auch mehr darüber empören.
Das Krasse ist ja auch, wenn es gesellschaftliche Debatten um das Thema Umverteilung gibt oder auch um die Begrenzung von Reichtum und so weiter oder höhere Steuern auf Vermögen, dann haben ja häufig auch Menschen mit einem Durchschnittseinkommen oft Angst um ihr Vermögen. Also wie kommt das? Also dass eben eigentlich die wahrscheinlich nicht unbedingt davon betroffen sind, häufig sogar gegen Steuern, höhere Steuern für Reiche sind.
Ja, also das ist so ein Thema, wo ich echt nur ein bisschen aufpassen muss, dass ich nicht zu wütend werde, weil das ist für mich wirklich das Ergebnis von Desinformation und Propaganda. Also einerseits gibt es ein paar Organisationen, die vor allem aus der Lobby der allerreichsten Erben kommen, so Organisationen wie Stiftung Familienunternehmen oder der Verband Die Familienunternehmer oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Organisationen, die sich tarnen hinter so Begriffen, die irgendwie harmlos klingen, wo aber wirklich knallharte Lobby- und Propagandaarbeit von den Reichsten gemacht wird. Ja, also da sitzen dann wirklich Menschen, die Milliarden erben und erfinden irgendwelche Geschichten mit so KI-generierten Bildern und tun so, als ob das jetzt im Sinne von Normalverdienern wäre, dass wir nicht über eine Erhöhung der Erbschaftssteuer oder eine Veränderung der Erbschaftssteuer und eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer sprechen. Also das ist eine ganz bewusste Täuschung und der Versuch, Menschen Angst zu machen und Menschen auf eine Seite zu ziehen, die eigentlich ihren eigenen Interessen widerspricht. Und es finden sich da auch leider sehr viele Politiker, die da mitmachen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Markus Söder, hat selber eine reiche Erbin geheiratet und stellt sich hin und hetzt gegen die Erbschaftssteuer. Also finde ich unmöglich, dass so jemand überhaupt noch ein politisches Amt bekleiden kann, der ein ganz klares eigenes Interesse daran hat, uns so zu belügen. Weil also die Veränderung der Erbschaftssteuer, die ist gerade wirklich ein Witz. Also Erbschaftssteuer zahlen vor allem Menschen, die kleinere Beträge erben und die wirklich viel erben, zahlen gar nichts. Und das gerade zu rücken ist so wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil das wird uns irgendwann um die Ohren fliegen. Das ist nicht so, dass es hier um Menschenfreundlichkeit geht, sondern das wird uns irgendwann um die Ohren fliegen.
Du sagst ja auch gerade schon, es geht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gerade merkt man, dass gerade dieser Zusammenhalt eben so ein bisschen auf dem Spiel steht. Also überall auf der Welt gewinnen autoritäre Kräfte an Zustimmung, Trump in den USA, die AfD in Deutschland, um nur einige zu nennen. Glaubst du, dieses politische Klima hängt eben auch mit der wachsenden Ungleichheit zusammen?
Absolut. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagen kann, allein die steigende Ungleichheit der Vermögen führt dazu, dass dann rechtsextreme Parteien erfolgreich werden, aber es ist schon ein klarer Zusammenhang da. Also ich meine, dass die AfD jetzt auch in Ostdeutschland so stark ist, ich glaube, den meisten Menschen ist gar nicht klar, dass ja nach der Wiedervereinigung 95% des ganzen ostdeutschen Vermögens an Westdeutsche umverteilt wurden. Ja, also da hat auch eine totale Umverteilung stattgefunden und es wurde so eine neue ostdeutsche Unterschicht geschaffen. Mir ist es wichtig zu sagen, ich würde nie jemanden in Schutz nehmen, der eine rechtsextreme Partei wählt, aber ich habe zumindest Verständnis dafür, dass Leute sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt. Und dazu kommt ja auch, dass das auch klar gezeigt wurde, dass Menschen zur Wahl gehen und dann aber danach das Gefühl haben, Politik wird nur für die Reichsten gemacht. Und das stimmt auch. Also wenn man sich anguckt, wie die Parteien letztlich dann Politik machen, dann tauchen die Interessen der Ärmsten meistens nicht auf. Und dass Menschen dann sagen, dieses Versprechen der Demokratie, ich soll hier alle 4 Jahre zur Wahl rennen und dann wird aber doch vor allem Politik für die oberen paar Prozent gemacht, das glaube ich nicht mehr. Also und auch hier wieder, ich finde es trotzdem nicht vertretbar, dann eine antidemokratische Partei zu wählen, aber dass Menschen erstmal diesen Gedanken haben, ich vertraue dem Laden hier nicht, das verstehe ich schon, wenn es so ist wie bei uns gerade.
Aber glaubst du, dass es dann überhaupt eine gerechtere Gesellschaft innerhalb des jetzigen Systems, des vielleicht sogar Kapitalismus überhaupt entstehen kann oder brauchen wir ein komplett neues Wirtschaftssystem?
Das ist jetzt eine große Frage. Mal gucken, ob wir das in den nächsten 4 Stunden beantwortet bekommen. ich versuche es mal ein bisschen kürzer. Also ich glaube, einerseits ist es schon wichtig, dass demokratisch legitimierte Gremien mehr Macht haben als privatwirtschaftlich organisiertes Privateigentum, weil ich glaube, das ist jetzt gerade halt eine Riesenschieflage, dass wir einfach so viel privates Kapital haben, dass die Staaten daneben halt einfach nicht mehr so viel zu melden haben. Und natürlich müssen wir auch unsere Staaten reformieren. Ja, das ist ja auch ein Argument, das dann immer kommt, oh, ich will dem Staat mein Geld nicht geben, der weiß nicht, wie man es ausgibt. Viel davon ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen, sind so antidemokratische Narrative, die ich auf gar keinen Fall unterstützen will, aber das auch unser Staat natürlich reformiert werden muss, wir unsere Demokratie weiterentwickeln müssen, ist, glaube ich, unbenommen, dass auch wieder alle das Gefühl haben, Mensch, da wird irgendwie das Gemeinwohl wirklich aktiv vorangetrieben überall. Und ich bin sonst der Meinung, dass es natürlich auch Ansätze gibt, die in dem aktuellen System besser funktionieren können, als das, was wir gerade sehen. Ich bin ja selber Fan des Verantwortungseigentums, das heißt, dann hast du halt Unternehmen und vielleicht muss ich dazu kurz nochmal ausholen, weil es wird ja oft auch in dem Diskurs über Ungleichheit gesagt, ach Mensch, hätten wir diese Milliardäre nicht, dann gäbe es ja die ganzen Arbeitsplätze und Firmen nicht, irgendjemand muss die ja mit seinem Vermögen zur Verfügung stellen. Verantwortungseigentum bietet darauf ja eine Antwort und sagt, nee, wir brauchen gar keinen Milliardär, um hier Firmen und Arbeitsplätze zu organisieren. Wir können das viel demokratischer und viel weniger auf Ungleichheit basierend machen. Also es gibt dafür ja Modelle, die in dem aktuellen System für weniger Ungleichheit sorgen, für mehr demokratische Prozesse. Ja, und deswegen glaube ich, brauchen wir beides. Wir können im System natürlich versuchen, Sachen zu stärken, die vielleicht weniger toxisch sind. Und natürlich müssen wir auch unser System als Ganzes weiterentwickeln. Und natürlich müssen wir die Ungleichheit reduzieren, weil ich glaube, wenn das noch jetzt weitergeht, noch extremer wird mit der Ungleichheit, dann ist es eh vorbei mit der Demokratie.
Du hast gerade schon Verantwortungseigentum angesprochen und ich hatte tatsächlich Achim von der Stiftung Verantwortungseigentum beziehungsweise von Purpose, mich ja auch schon im Podcast zu Gast. Wer dazu mehr erfahren möchte, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Sehr, sehr spannendes Thema. Und was würdest du sagen, was sind so die größten Hebel, um eben das Thema Ungleichheit irgendwie zu tackeln? Also du hast gerade schon die Vermögenssteuer genannt und die Erbschaftssteuer. Also sind es eigentlich die politischen Hebel und jetzt nicht, dass du sagst so, wir brauchen jetzt die komplette Umverteilung oder du nennst es dein Buch ja auch Rückverteilung.
Genau, Rückverteilung ist eigentlich der schönere Begriff, weil das Vermögen stammt ja aus der Gesellschaft. Umverteilung klingt dann immer so, als hätte ich mir das irgendwie im luftleeren Raum aufgebaut und müsste es jetzt an jemand anderen abgeben, der damit nichts zu tun hat. Aber diese ganzen Vermögen stammen ja aus der Gesellschaft. Da haben ganz viele Menschen für gearbeitet und irgendjemand saß halt am oberen Ende der Verteilung und konnte sich mehr vom Kuchen schnappen als die anderen. Und genau bei der Frage, wie wir das jetzt reparieren können, ist das Thema Steuern mit Abstand das Wichtigste. Und gerade die Erbschaftssteuer, das würde sich so einfach ändern lassen. Und das ist gerade so eine unfassbare Ungerechtigkeit, dass in Deutschland ja wirklich ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nichts erbt. Und dann gibt es Menschen, die erben halt ein bisschen. Und dann haben wir aber auch, und die zahlen dann brav ihre Steuern. Und dann haben wir halt Menschen, die erben Milliarden, ohne irgendwas dafür zu tun. Und bei der Veränderung der Erbschaftssteuer reden wir jetzt ja nicht darüber, dass denen irgendwas komplett weggenommen werden soll. Die sollen einfach nur Steuern bezahlen, wie jeder Mensch, der ein Einkommen erzielt, wofür er arbeitet oder der einen kleinen Betrag erbt, ja auch eine Steuer bezahlen muss. Wir reden hier davon, dass solche Leute dann vielleicht 30% Steuern bezahlen. Da geht es ja überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu enteignen oder so. Da geht es ja wirklich nur darum zu sagen, so ein leistungsloses Einkommen in der Höhe, das muss ja nicht auch noch komplett steuerfrei von einer Hand in die nächste gehen.
Vielleicht noch so abschließend. Glaubst du, du hättest über das Thema genauso sprechen können, wenn du nicht dein Vermögen gespendet hättest?
Ich habe das ja gemacht. Also das ist ja das Verrückte ist ja, da wundere ich mich im Nachhinein auch, wieso das so lange gedauert hat. Aber ich bin ja immer reicher geworden, habe dann parallel dazu angefangen, mich mit Ungleichheit zu beschäftigen. Ich habe damals die Bücher von Thomas Piketty gelesen, habe dann auch darüber geredet, was das für ein Problem ist und habe dann irgendwann erst selber gecheckt, ich bin ja Teil dieses Problems. Ja, und ich habe gemerkt, durch meine Entscheidung, mich von einem großen Teil meines Vermögens zu trennen, konnte ich diesen Knoten im Kopf auflösen und konnte dann auch anders darüber sprechen, weil rumzurennen und anderen zu sagen, dass sie was anders machen sollen, das fand ich immer relativ undankbar. Einfach nur zu sagen, hey, ich habe für mich das Problem erkannt und wollte was ändern. Das ist eine Position, die mir mehr Spaß macht und die, glaube ich, auch einfacher ist, von anderen anzunehmen.
Und weißt du, was ich ganz spannend finde? Du hast auch gesagt, dass dich das Thema Geld irgendwann damals, als du eben so viel besessen hast, wahnsinnig viel beschäftigt hat, bis zu einem Maß, dass es eigentlich einen viel zu großen Anteil in deinem Leben oder dein Leben durchdrungen hat. Und auf einer Ebene, die ich sehr spannend finde, beschäftigst du dich ja immer noch heute mit dem Thema Geld, aber eben auf einer anderen Flughöhe. Aber es ist ja trotzdem eigentlich wahrscheinlich immer noch ein sehr großer Teil deines Lebens. Aber es scheint jetzt sinnstiftend zu sein für dich, oder?
Ja, das hast du sehr gut analysiert, finde ich. Genau, diesen Widerspruch, der fällt mir auch immer auf. Aber ich finde, das zeigt auch wirklich gut, dass Geld an sich ja erstmal neutral ist. Ja, und also ich habe halt gemerkt, dass Geld, das gleiche Geld als Privateigentum, wo ich dann überlegen muss, kaufe ich mir jetzt irgendwie 2 Häuser davon oder 5, ist halt was völlig anderes als das gleiche Geld eingeloggt in einer gemeinnützigen Organisation oder in Verantwortungseigentum, wo dieses Geld dann auf einmal einen ganz anderen Zweck hat. Ja, und dann macht es mir auch wieder mehr Spaß, mich dafür einzusetzen und zu sagen, ja, ich will, dass dieses Geld jetzt was Sinnvolles macht und ich will, dass hier auch mehr Geld sich ansammelt, zum Beispiel. Ist ja was, ne, das gleiche Geld, das einmal auf meinem Privatkonto rumliegt und einmal in einer gemeinnützigen Organisation, die was Gutes tun soll. Das ist dann im Ergebnis was völlig anderes. Und dann, finde ich, macht es auch wieder Spaß, sich die ganze Woche damit zu beschäftigen. Obwohl ich früher nicht gedacht hätte, dass ich mich mal so viel mit Geld beschäftigen würde. Ich habe ja Psychologie studiert und hätte wahrscheinlich, wenn du mich gefragt hättest, vor 15 Jahren nicht gesagt, dass ich mal die halbe Woche über Geld nachdenke und rede.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du mit mir über Geld gesprochen hast und über deine eigene persönliche Geschichte. Ich habe auf jeden Fall viel dadurch gelernt, viel auch weiterhin irgendwie sehe ich sehr vieles daran kritisch und freue mich aber erstmal grundsätzlich, dass Menschen wie du offen darüber sprechen. Ich glaube, das braucht es, davon braucht es mehr und insofern danke dir, Sebastian.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge mit Sebastian gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und unter allen, die meinen Podcast via Steady supporten, verlose ich ein Exemplar von Sebastians Buch Toxisch Reich. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.